Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute freue ich mich sehr auf Christiane Gregor. Sie ist nicht nur dreifache Mutter, hat einen ganz, ganz krassen, taffen Beruf, sondern sie hat ein eigenes Klimafestival ins Leben gerufen hier in Essen. Und wie es dazu gekommen ist, dazu später mehr. Ich freue mich erstmal, dass du hier bist, dass wir miteinander sprechen. Und ich brauche oder möchte eine kleine Beichte ablegen und bin gespannt, was du dazu sagst. Wir haben ja jetzt quasi, wir sind jetzt aus der Sommerpause zurück. Sommerferien in Nordrhein-Westfalen sind jetzt vorbei. Und ich komme gerade aus einem wirklich schönen, erholsamen Urlaub, aber wir sind geflogen und zwar nach Ibiza. Und da ja heute auch gutes Klima in allerlei Richtungen unser Thema ist, was sagst du dazu?
Was ich dazu sage, ist eigentlich gar nicht so relevant. Erstmal vielen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich finde es immer schwierig, wenn einer sagt, jetzt bitte urteile über mein Verhalten, weil ich glaube, dass es immer viel sinnvoller ist, dass man sich selber auf sein eigenes Verhalten besinnt und dann einfach für sich überlegt, was finde ich für mich so wichtig, dass ich darauf nicht verzichten kann, weil es für mich einfach so viel Lebensqualität bedeutet und auf was kann ich aber sehr gut verzichten und es geht mir damit aber trotzdem sehr gut. Und dann ist man natürlich immer nie alleine, sondern man ist immer in einem Familienzusammenhang und dann gibt es ja auch Familienabsprachen oder auch Traditionen. Ich finde es wahnsinnig schwer, jetzt dir zu sagen, das finde ich jetzt aber nicht ganz so dolle.
Das soll ja auch heute unser Thema sein. Also weil ich, ich kann nur von meinem Gefühl her sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen durch diesen Flug. Ich versuche in anderen Bereichen, die mir leichter fallen vielleicht, weil der Urlaub dort ist mir schon wichtig. Wir haben dieses Jahr aber auch einen Urlaub gemacht, wo wir mit dem Zug gefahren sind. Trotzdem habe ich dieses schlechte Gewissen und das habe ich seit einigen Jahren in vielerlei Hinsicht. Also zum Beispiel versuche ich jetzt keine Duschgele mehr zu kaufen und Shampoos in den Verpackungen. Also manchmal ist das ja so, wenn etwas bei dir irgendwo gepflanzt ist im Kopf oder du bist dem gewahr geworden, also es ist bewusst geworden, dann kann man das ja nicht mehr übersehen. Also, ne? Und also zum Beispiel jetzt ganz konkret versuche ich keine Shampoos und Duschgele so zu kaufen, sondern diese quasi Seifenbars und mich damit zu waschen. Oder wir kaufen keine Limonaden oder Apfelsäfte oder was auch immer in solchen Verpackungen. Also ich versuche Verpackungen zu vermeiden. Solche Sachen jetzt im Haushaltsbereich. Aber dieses Fliegen ist mir schon auch wichtig, woanders hinzureisen mit dem Flugzeug. Natürlich könnte man auch 3 Tage mit dem Auto, wir haben auch da Leute getroffen, die mit dem Elektroauto 3 Tage von Holland runtergefahren sind. Aber es ist immer, dieses schlechte Gewissen ist immer so da. Und eigentlich ist das ja gar nicht vielleicht immer notwendig. Du beschäftigst dich ja auch, denn dein Leben hat sich auch in Richtung gutes Klima, Umweltbewusstsein entwickelt. Es war vorher aber anders. Magst du einmal erzählen, wie du in dieses neue Ökosystem gekommen bist?
Im Grunde genommen würde ich mich mal als ganz normale Person bezeichnen. Mhm. Also ich glaube, ich bin so eine x-beliebige deutsche Frau, die, Abitur gemacht hat, dann halt ihr Studium gemacht hat, dann ihren Mann kennengelernt hat, dann die Kinder bekommen hat und dann irgendwie hat man irgendwie so die Dinge erfüllt, dass man halt immer, erst in der Wohnung wohnt und dann haben wir ein Haus gehabt und dann haben wir Auto gehabt, dann haben wir das zweite Auto gehabt. Und das ist ja eigentlich auch das, was uns über die Jahrzehnte so suggeriert worden ist, dass das Lebensziel ist, dass man dann irgendwann ankommt an dem Punkt im Leben so, dass man, jetzt habe ich es gemacht, jetzt, das war's. Ich habe zwischendurch trotzdem immer mal so gedacht, dass ich aber, egal wie viel mehr wir hatten, also es geht ja auch viel um Besitz, ja, um Wohlstand und Konsum, dass ich aber an keinem einzigen Punkt gedacht habe, dass ich jetzt glücklicher bin. Das fand ich irgendwann mal so für mich ganz interessant. Also ich bin nicht glücklicher jetzt in einem Haus als damals in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Baby. Und ich glaube, wir müssen anfangen, einfach mal selber drüber nachzudenken, was ist jetzt wirklich das, was mich glücklich macht? Und das ist ganz oft gar nicht mehr das Haben, sondern das Sein. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke. Aber was letztendlich keine Ahnung, ich bin seit sonst wie vielen Jahrzehnten Mitglied bei Greenpeace und lese die Zeitung und schaue mir die Bilder an und die Eisbären habe ich auch alle tapfer verfolgt und witzigerweise lebe ich ja eigentlich, ich bin jetzt Jahr 1970, genau die Zeit, wo der Club of Rome sein Buch geschrieben hat, dass man die Grenzen des Wachstums, und das ist eigentlich meine ganze Lebenszeit, aber ich habe mich damit nie verbunden innerlich. Und das finde ich auch ganz interessant, dass man ganz viele Dinge von außen gesagt bekommt, ganz viele Dinge so mitbekommt, aber trotzdem ist das, keine Ahnung, wie ein Samen, den man irgendwie in den Sand schmeißt. Also der wurzelt einfach nicht. Mhm. Und weiß ich ja, wie jeder, wir trennen unseren Müll, ne? So, man bringt das Papier in die Papierbox und fühlt sich dann irgendwie schon ganz großartig. Oder wenn man, keine Ahnung, mal seine Klamotten, die man nicht mehr braucht, Secondhand abgibt, ja, oder in die Sammelstelle, dann denkt man schon so, ach, irgendwie mache ich doch alles ganz gut. Mhm. So. Ja, und dann war bei uns das aber eher das Thema, dass wir ja dann drei Kinder hatten und der mittlere Sohn, der war schon immer so ein bisschen anders, was nicht immer gut war, weil das erst dann auch, also teilweise wirklich auch sehr gemobbt worden, was sehr dramatisch gewesen ist. So. Mhm. Aber einer dieser Punkte, weswegen er einfach anders war, ist, dass er, ich glaube, da war 13, 14, gesagt hat, er isst kein Fleisch mehr. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, ja, dann isst er halt kein Fleisch mehr, dann nimmst du halt den Rest, den ich so gekocht hatte. Ja, und dann war das kein Thema. Und dann hat er aber gesagt, so, jetzt werde ich vegan. Und das fanden wir dann schon nicht mehr so lustig, weil vegan war auch bei uns als Familie eigentlich verbunden mit, das ist jetzt ein ungesunder Lebensstil. Mhm. Und da hat mein Sohn oder unser Sohn uns dann aber ständig sozusagen Bildung verpasst. Wir sollten was lesen, wir sollten uns was ansehen, über auch Tierhaltung sehr viel uns ansehen, auch über das gesunde vegane Essen, was man machen muss. Und letztendlich haben wir uns praktisch über unseren Sohn überhaupt mit diesem Thema beschäftigt, um dann eigentlich zu entdecken, wie viel Recht er dann so hatte. Mhm. Also letztendlich Ergebnis von diesem ganzen Prozess war, wir sind jetzt alle vegetarisch. Mhm. Vegan finden wir sehr, sehr, sehr schwer, weil wir zum Beispiel gerne Käse essen. Aber wir essen auf jeden Fall fleischfrei und so, sagen wir so milchfrei, wie es nur irgendwie geht. So, aber das ist halt wirklich ein Prozess gewesen, bestimmt über 3-4 Jahre. Und dann kam aber der nächste Punkt hinzu, dass er halt auch wirklich sich für viele naturschützende Gedanken, umweltschützende Gedanken eingesetzt hat und dann auch die Fridays for Future-Welle sozusagen bei uns ins Haus geschwappt ist und wir das begleitet haben und sehr viel verfolgt haben und mein Sohn aber noch einen Schritt weiter gegangen ist, dass er sich halt auch einsetzen wollte. Und er war dann, seit er 16 war, irgendwie bei der Greenpeace-Jugend und hat dann so spannende Sachen gemacht, wie, keine Ahnung, in der Spree untergehen und Schilder hochhalten und hat Söder Gletscherwasser von gestorbenen Gletschern übergeben und sowas alles. Und dann war das diese Zeit mit dem Hambacher Forst, wo das dann ja auch rauf und runter ging durch die Presse. Und er wollte dahin und auf den in die Baumhäuser reingehen. Und dann habe ich ihn dahin gebracht, weil mich das auch sehr interessiert hat. Und von meinem beruflichen Hintergrund ist es einfach so, ich bin beim Bundeskriminalamt, ich habe so ein Rechtsempfinden deswegen ja auch, oder ein Rechtsbewusstsein. Und das wird ja auch oft so dargestellt, dass es halt so eher so ein Rechtsbruch ist, was dann da so passiert. Mhm. Das ist ja, dass das nicht legal ist, was da gemacht wird. Na, auf jeden Fall war das für mich so ein komisches Gefühl. Ich habe ihn da hingebracht und an der Polizeisperre so abgesetzt. Und dann bin ich aber noch ein Stück weiter gefahren. Und ich bin noch nie so bewusst durch diese Gegend gefahren. An diesem Riesenloch entlang, der sich da in diese Landschaft reingefressen hat. Und dann bin ich durch Mannheim gefahren, eins von den Dörfern, die zu dem Zeitpunkt schon fast leergezogen waren. So, und da bin ich dann an der Kirche lang gefahren und an dem ehemaligen Friedhof. Aber der Friedhof war schon geräumt. Also da waren sozusagen die Toten schon umgebettet. Und da musste ich rechts ranfahren, habe Rotz und Wasser geheult und habe gesagt, da will ich nicht mehr mitmachen. Das fand ich so schlimm, weil ich selber meine Familie auch schon verloren hatte. Also ich habe sozusagen dass man trauert, dass man seine Liebsten da irgendwie beerdigt. Das konnte ich so eins zu eins nachvollziehen. Und dann aber auf einmal, dass mir das so weggenommen wird. In dieser Großhaftigkeit, nenne ich das mal. Mhm. Das fand ich für mich so, so bedrückend, dass ich tatsächlich da so meinen Tag X hatte, wo ich dann nach Hause gefahren bin und gesagt habe, jetzt müssen wir was ändern. Unter anderem habe ich damals halt gesagt, wir fliegen nicht mehr nach Ibiza. Denn wir sind bis dahin halt auch einmal im Jahr als Familie nach Ibiza geflogen. Mhm. Und da habe ich gesagt, so nee, wir müssen, keine Ahnung, wir müssen selber was machen. Wir können nicht von den anderen verlangen, dass sie irgendwas machen sollen, sondern wir müssen den Teil beitragen, den wir leisten können. Mhm. Und sag mal, ich bin jetzt über 50, ich habe wirklich schon so viele tolle Sachen auch erlebt und wir haben halt für uns entschieden, wir können auch viele Dinge erleben in unserem Umfeld. Aber es war für mich damals der wichtigste Moment meines Lebens, um mich halt fürs Klima einzusetzen.
Ich kann sehen, dass dich das immer noch berührt, wenn du davon erzählst. Also das war ein Schlüsselmoment für dich.
Ja.
Was hat sich seitdem konkret in eurem Familienleben, außer dass ihr nicht mehr nach Ibiza fliegt, verändert?
Also, dass wir diesen Prozess halt immer noch weitergemacht haben, also mit der Ernährung, also dass das eine große Rolle spielt, dass auch wir versuchen natürlich plastikfreier zu leben, wobei ich das extrem schwer finde. Das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, das ist für den Einzelnen eine zu große Aufgabe. Das muss tatsächlich eine politische Lösung her, dass ich möchte einfach in den Supermarkt gehen an der Ecke und da möchte ich so plastikfrei wie möglich einkaufen können und das dann auch zu einem Preis, der dann nicht viel, viel teurer ist als mit Verpackung. Ist für mich eh nicht logisch.
Ja. So, und das, wir hatten ja auch hier in Essen einen Unverpackt-Laden, der ein paar Jahre durchgehalten hat, aber jetzt kürzlich geschlossen hat, weil es nicht mehr möglich war, leider.
Ja,
ne?
Ja, letztendlich ist das halt nicht erklärlich, dass Dinge, die verpackt sind und von sehr weit herkommen, günstiger sind als die regionalen Lebensmittel, also die halt unverpackt hier ankommen. Aber das ist halt auch so, das ist tatsächlich dann eine viel größere Frage. Aber wir haben in unserem Leben, sagen wir, es ist dann wir fahren so viel Fahrrad, wie es irgendwie geht. Mhm. Wir haben auch noch, wir haben ein kleines Auto, wir haben ein großes Auto, weil wir halt auch einen Wohnwagen haben. Aber wir versuchen, jede Fahrt zu vermeiden, wo wir halt auch mal mit dem Fahrrad fahren können. Und das sind so die Sachen, die dann in unser Leben so reingekommen sind. Wir lesen viel, aber was wir vor allem machen, wir engagieren uns viel. Weil das eine ist halt in seinem eigenen Leben viel zu machen, mit teilweise sehr großer Anstrengung. Oder sich halt auf eine Engagement-Ebene zu begeben mit anderen, um halt dann auch systemisch was zu verändern.
Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch zu, weil du ein eigenes Festival organisiert hast, jetzt schon seit mehreren Jahren, super erfolgreich, mit ganz vielen Teilnehmern. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch einmal auf den Gedanken zu sprechen kommen, den du gerade angerissen hast. Zum Beispiel bei den Plastiktüten oder Plastik zu vermeiden, hast du gesagt, das ist für einen einzigen zu schwer. Ich habe dieses Gefühl öfter, weil ich versuche, das dann wegzuschieben, weil das ist dann, bei mir kann das dann zu einem Weltschmerz kommen, dass man doch wirklich einfach, mein Gott, wenn man einmal anfängt zu denken, was läuft alles schief halt so, ja, also wirklich, dass diese Lieferketten so lang sind, dass es Apps gibt, dass es Shops gibt, die sind am anderen Ende der Welt, die schicken mir in 3 Tagen Sachen, die kosten unter 10 Euro, da ist auch schon Porto drin und ich kann mir quasi alles kaufen und das ist einmal mindestens ein halbes Mal über die Welt gekommen. Und es ist so günstig, also es ist so schwer, irgendwo anzufangen und ich glaube, dass viele Leute sich erdrückt fühlen einfach, das ist unmöglich. Was kann ich denn schon, um diesen Gedanken dann haben, was kann ich denn schon machen? Was sagst du dazu?
Den Gedanken muss man ganz schnell wegdrücken. Also ich glaube, diesen, was kann ich denn schon machen, der ist in Anführungsstrichen auch eine prima Entschuldigung. Also es ist immer so, mein Gott, die eine Wurst, sagen immer ganz viele. Mein Gott, wenn ich jetzt diese eine Wurst nicht esse, dann ist irgendwie auch noch nicht die Welt gerettet. Aber ich sag dann immer, ja, wenn an dem Tag irgendwie 80 Millionen Deutsche sagen, heute esse ich keine Wurst, dann hat man aber schon mal ein paar Schweine gespart. Also dieser Impact von mir als Einzelnen, den gibt es immer nur im Kollektiv. Also es gibt neben mir immer Millionen andere Menschen, die zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Entscheidung treffen können wie ich. Und dann spielt diese Entscheidung auf einmal eine Riesenrolle.
Ja.
Das heißt, mein Verhalten hat immer auch eine Relevanz. Aber ich finde es sozial gerechter und fairer, wenn das auch der Lebenswirklichkeit entspricht. wenn ich, weil wir leben einfach in einer Gesellschaft, die letztendlich hochgebildet ist, wo meistens beide arbeiten, die Kinder in Kindergarten, Schule sind, weil sich noch Eltern irgendwie zu versorgen sind. Und letztendlich habe ich eine Lebensstruktur und in diese Lebensstruktur muss halt auch ein umweltschonendes, klimaschützendes Leben reinpassen. Und das heißt, ich brauche schon auch einen systemischen Wechsel, der mir das ermöglicht. Weil es, weiß ich jetzt, bei uns hier in Essen oder so, wäre das für mich gewesen, ich hätte jetzt nach Rüttenscheid fahren müssen, wenn ich super engagiert wäre mit Lastenrad, damit ich nicht da noch einen Parkplatz suchen muss, um dann unverpackt einzuladen. Und das zum Beispiel, finde ich, ist völlig lebensfremd.
Ja.
Also ich muss da einkaufen, wo ich wohne.
Ja.
Und meinetwegen da auch mit Lastenrad oder mit Anhänger, das ist dann eigentlich wurscht, aber mein Supermarkt um die Ecke muss mir das ermöglichen, dass ich so bewusst einkaufen kann, dass es für diesen Planeten einfach gerecht ist.
Mhm.
Also das ist so etwas, wo ich sage, das kann man als Einzelner nicht beeinflussen.
Nee.
Und letztendlich geht es ja auch darum, wenn ich wohlhabend bin, dann kann ich mir meine Solarpanels aufs Dach machen, dann kaufe ich meine Wärmepumpe, dann kaufe ich mir mein E-Auto, mache mir meine Ladestation ans Haus, dann kaufe ich auch unverpackt und biologisch, ökologisch, regional. So, aber es ist ja auch nicht jeder auf Rosen gebettet. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist letztendlich auch so ein sozialer Gedanke, der für mich eine große Rolle spielt, dass es wichtig ist, dass es egal, wie viel Geld ich habe, dass es mir möglich sein muss, ein klimaschützendes und ein gesundes Leben zu führen.
Mhm.
Weil verpackte Lebensmittel von weit her sind halt auch oft nicht gesund. Und an jedem Lebensmittel ist auch immer eine Wertschöpfungskette geknüpft oder Arbeitsbedingungen. Und letztendlich sind die Arbeitsbedingungen hier in Deutschland dann doch oft besser als irgendwo im Ausland. Und das sind so viele Entscheidungen, das kann der Einzelne gar nicht machen. Also ich zum Beispiel hatte irgendwann mal so meine persönliche Challenge, palmölfrei einkaufen, damit man nicht so schuld ist, keine Ahnung, dass da sonst wo die Regenwälder gefällt werden und die Orang-Utans kein Zuhause mehr haben, so lapsig gesagt.
Mhm.
So, ja, und dann muss man auf jede Kekspackung gucken, eigentlich auf jede Margarine musst du gucken. Und zu sehen, auf Chips, egal was, du musst überall gucken, wo überall Palmöl drin ist. Ja, und das, wie soll man sowas machen? Das heißt, ich muss mich auch auf den Handel irgendwo verlassen können, dass der Handel einfach so planetengerecht die Dinge verkaufen will.
Findest du, die nehmen sich dazu sehr aus der Verantwortung raus?
Ja. Weil letztendlich, wenn ich schon höre, man soll irgendwas freiwillig machen oder auf den Konsumenten wird die Verantwortung abgeschoben, das Thema ist viel zu riesig. Ich muss mich darauf verlassen, wenn ich irgendwo in einen Klamottenladen gehe, dass der Mensch, der mein T-Shirt da genäht hat, dass der davon leben kann und das unter ökologischen Bedingungen hergestellt worden ist, die einfach eine Welt noch ermöglichen, in der meine Kinder auch leben können. Und das kann ich nicht entscheiden. Und das ist so mir werden ja als Konsument ständig Mohrrüben vor die Nase gehalten. Weiß ich, billig und möglichst viel und dann soll ich ständig irgendwie neue Kollektionen kaufen. Weiß ich nicht, das finde ich wahnsinnig schwer. Und dann wird mir mit Werbung gemacht und wie ich sein soll, was ich wieder alles kaufen soll. Gutes Beispiel war ja diese ganze Handyentwicklung. Also wie oft man sich ein neues Handy kaufen sollte. Das ist ja Wahnsinn. Und jedes millionenfach verkauft und millionenfacher Schrott ist dann irgendwie in dieser Welt wieder entstanden. Und das finde ich als Verbraucher ist das Thema viel zu groß. Und so vernünftig kann eine ganze Gesellschaft gar nicht sein, um da immer die tollsten Entscheidungen zu treffen.
Deswegen hast du das auch nicht nur bei euch im Umfeld die Veränderung zugelassen oder sie gelebt oder sie gefordert, sondern du hast gedacht, ich möchte andere Leute erreichen und das soll nicht nur meine Nachbarn und meine Freunde und meine Familie sein, sondern ich möchte mehr Menschen erreichen. Was hast du dann entschieden bzw. angestoßen?
Also ich habe erstmals, also als die For Future Welle sozusagen damals 2019 losging, habe ich mit anderen Eltern zusammen die Parents for Future hier in Essen gegründet. Und wir haben, weiß ich, unsere eigene Demo auch organisiert und wir haben die Fridays for Future richtig massiv unterstützt. Wir haben Forderungskataloge an die Politik aufgestellt und irgendwann war mir das aber, fand ich das sehr erschöpfend. Also in Anführungsstrichen immer zu demonstrieren und in Anführungsstrichen, dann fühlt man sich ja immer wie so eine Meckerbuchse irgendwie die ganze Zeit und etwas zu fordern, was andere Leute aber umsetzen müssen, die aber das möglicherweise gar nicht wollen oder sagen, es gibt halt den gesellschaftlichen Willen dazu noch nicht. Das war mir irgendwann zu anstrengend und dann habe ich halt überlegt, was kann ich machen, um praktisch in dieser Gesellschaft zu zeigen, dass wir unterwegs sind, dass wir uns als Gesellschaft auch ein klimaschützendes und nachhaltiges Leben vornehmen und uns auf den Weg gemacht haben. Und ich finde, das ist eigentlich das Entscheidende. Also du hast ja einen Moment der Erkenntnis, wo du merkst so, Mist, das ist jetzt echt blöd mit dem Klimawandel. Dann überlegt man, ist es auch alles so relevant? Dann sagt man, okay, ich entscheide mich jetzt einfach für die wissenschaftlichen Erkenntnisse, bin selber kein Wissenschaftler, ich nehme das jetzt einfach mal so an und dann gucke ich auf mein eigenes Leben, was kann ich machen? Und dann gucke ich, wie kann ich halt auch noch andere mitnehmen? Und dieses andere mitnehmen, das darf ja nicht belehrend sein. Nach dem Motto, ich habe das jetzt mal die Weisheit mit Löffeln gefressen, das hilft so gar nichts, sondern wir hatten halt überlegt, wie kriegen wir andere Menschen so motiviert und auch zu zeigen, das, was praktisch diese Klimablase so will, nämlich eine gute, lebenswerte Zukunft, dass das eine schöne Zukunft ist und nicht so eine verzichtsgeprägte zurück in die Steinzeit-Mentalität, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was Mut macht.
Und wie hat das geklappt? Was ist aus diesen Gedanken geworden?
Ja, wir haben dann 2021 das erste Gute-Klima-Festival hier in Essen veranstaltet. Und das hat praktisch inzwischen so viel bewegt, dass wir das jetzt dieses Jahr das vierte Mal machen. Und wir haben einfach 110 verschiedenste engagierte Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Lebensbereichen, die sich mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit in ihrem Umfeld auseinandersetzen. Und dieses Umfeld zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Und ich finde, das ist das Schöne an unserem Festival. Das ist nicht, sag mal, die linksversiffte Blase oder so oder die Superökos, die irgendwie nur selbstgebackene Kekse essen. Nein, das ist Gesellschaft. Das macht überall. Wächst diese Pflanze, dass die Leute ein nachhaltiges, klimaschützendes Leben wollen, ist gesellschaftsrelevant geworden und es ist ein schönes Thema. Und wir feiern das tatsächlich an dem Tag.
Also es ist eine große Feierparty, in Anführungsstrichen, mit Hintergrund. Aber sag mal ein paar Beispiele. Also wenn man zu deinem Festival geht, was wird man da finden? Mit welchen Leuten kann ich mich austauschen und was werde ich dort sehen oder erfahren?
Erstmal, wenn man ankommt, wird man umfangen von tatsächlich einer Festivalatmosphäre. Also wir haben immer ein Musikprogramm, wir haben ein künstlerisches Programm dabei, wir haben gutes Essen und mit dem guten Essen verbinden wir halt aber auch immer, also letztendlich auch eine Wissenserfahrung, also ist auch ein Bildungsthema, aber man merkt das gar nicht. Letztendlich isst man bei uns halt vegan, vegetarisch und vermisst das Würstchen nicht, sagen wir mal so, sondern es ist einfach, man entdeckt neues, leckeres und wirklich gesundes Essen. Auf unserem Festival lässt man sich durch das ganze Gelände der Zeche Karl treiben und man geht vorbei an lauter Ständen von unterschiedlichen Menschen. Man geht vorbei an, zum Beispiel Tulpe e.V. Das ist ein Verein von türkischen Familien, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und ein Bastelangebot machen und sich halt auch mit Nachhaltigkeit in ihrem Verein auseinandersetzen. Wir haben viele Kitas und Schulen, die das halt als Thema in ihr Bildungsprogramm mit aufgenommen haben, die halt auch immer was für Kinder und Jugendliche anbieten. Man kann sich aber genauso gut auch auseinandersetzen mit größeren Partnern wie der Emscher Genossenschaft, die den Emscher Umbau machen, sich sehr mit dem Thema Klima auseinandersetzen. Man kann mit Fachbereichen der Stadtverwaltung in den Austausch gehen und auch hinterfragen, ja, was macht ihr da eigentlich? Oder fällt ihr da Bäume und pflanzt da keine? Und was macht ihr eigentlich? Und warum ist es da so heiß in der Stadt? Und warum macht ihr in dem Ortsteil was, aber da nicht? Und endlich einfach mal gemeinsam darüber zu reden, weil auch in der Stadtverwaltung machen sich die Leute natürlich viele Gedanken. So, und das letztendlich könnte ich jetzt die 110 Leute aufzählen, bin jetzt am Überlegen, so welche so die Schlüsselpunkte so sind. Aber letztendlich geht es darum, wir haben mehrere Themen. Wir haben das Thema Gesundheit, wir haben das Thema Sport, wir haben das Thema Ernährung, wir haben das Thema Fast Fashion, wir haben erneuerbare Energien, Finanzen, das Thema Biodiversität, Stadtgrün, Mobilität. Letztendlich hat da jeder etwas, wo er sagt, so, das ist das, wo ich mich mal erkundigen wollte. Wie kann ich da weitermachen? Stadtmobil zum Beispiel, wie funktioniert dieses Carsharing? Weil ich kann mich von meinem einen Auto vielleicht dann doch nicht so trennen, aber wie komme ich dazu, dass es für mich irgendwie gut in mein Leben zu integrieren ist? Man kann sich mit Konsumveränderungen auseinandersetzen, indem man einfach ein bisschen mehr versteht darüber, was diese Fast Fashion eigentlich mit unserem Planeten so macht und wie viel soziale Ungerechtigkeit und Leid man letztendlich am anderen Ende der Welt damit verursacht und dass man das aber auch hier in der Hand hat, das positiv zu beeinflussen. Und so lässt man sich durch dieses Festival treiben, hat letztendlich dieses Festival-Feeling, aber begegnet einfach den Themen, die man in seinem Alltag auch gut integrieren kann in das eigene Verhalten.
Wie viele Gäste hattet ihr letztes Mal?
Wir hatten ungefähr 3000 Gäste.
Boah, 3000 Menschen erreicht.
Ja.
Und in diesem Jahr rechnet ihr mit ähnlich vielen, vielleicht sogar mehr.
Wir hoffen natürlich jedes Jahr auf mehr Menschen, weil dieses Festival, da steckt sehr viel Herzblut drin. Also nach dem Festival ist immer vor dem Festival. Und wir wollen natürlich ganz viele Menschen erreichen, weil wir dieses Thema aus der Schmuddelecke rausholen. Wir wollen einfach die Leute, öffnen im Grunde genommen dafür, sich darum Gedanken zu machen, dass man vielleicht das ein oder andere Thema in seinem Leben integrieren kann, dass manchmal ein weniger ein mehr ist zum Beispiel. Das würde ja schon auch ausreichen. Es muss nicht jeder jetzt demonstrieren gehen, auf die Straße gehen, aber es wäre schon schön, wenn man einfach in seinem eigenen Leben überlegt, was sind eigentlich so meine Knackpunkte, wo kann ich was ändern oder wo kann ich mich auch in der Gruppe engagieren und weil man in der Gruppe ist man immer ein bisschen wirksamer als nur für sich alleine.
Also ich finde es bemerkenswert, was du aus deiner persönlichen Erfahrung und mit deiner Motivation auf die Beine gestellt hast. Natürlich sind viele, die helfen, aber letztendlich, was deine Gedankenkraft geschaffen hat, dass dieses Festival jetzt schon nach mehreren Jahren schon wieder existiert und dass du dann so viele Menschen hier erreichst, das ist echt mega bemerkenswert und richtig toll. Also da kannst du mal echt stolz auf dich sein.
Ja, was wir halt machen wollen, wir wollen auch die Leute stärken, die halt einfach was tun. Weil oft ist man fühlt sich oft alleine, wenn man sich engagiert oder da eine Wiese zu einer Blumenwiese umgestalten will oder da einen Baum pflanzen will oder da in seiner Firma etwas ändern will oder einfach nur möchte, dass da irgendwie Fair Trade Kaffee oder so angeboten wird. Und wenn man halt beim Festival ist, merkt man halt, da sind so viele Leute, die genau das auch wollen. Und so dieses das Äußern und auch, eine Stimme haben gegenüber Menschen, die oft sehr laut sind. Und sag mal, die Leute, die gegen Klimaschutz sind, gegen nachhaltiges Leben, die sind oft sehr laut. Aber rein statistisch gesehen sind das auch die Leute, die immer noch in der Minderheit sind. Das heißt, die meisten Menschen, die haben ja nichts gegen Klimaschutz. Sie fühlen das nur als große Last oder dass es so schwer ist, sich da auf den Weg zu machen oder empfinden das nach wie vor als Einschränkung. Und wir finden das halt oder wollen halt diese Stimmung transportieren, dass es kein Verzicht ist, sondern dass es etwas sehr, sehr Schönes ist, was da so geschaffen wird. Und sei es nur, wenn man sich vorstellt, dass eine Straße umgestaltet wird, die jetzt eigentlich nur eine Parkplatzstraße ist und dass diese Straße einfach grüner ist, kühler ist, man sich dort mehr aufhält, dass Kinder auf der Straße spielen, dass man da vielleicht mal auf der Bank sitzt und mit Nachbarn spricht, das ist, finden wir persönlich, eine gute Perspektive. Nach wie vor ist das Auto Teil unseres Lebens und es muss mitgedacht werden, aber es gibt dort ja auch immer andere Lösungen. Und wir wollen halt diese anderen Lösungen, wollen wir suchen und in der Gemeinschaft finden. Und das ist, glaube ich, das, was wir mit unserem Engagement versuchen. Bei all den Leuten, die auch auf dem Festival sind.
Bei all den Leuten. Und ich meine, also wenn es schon bei jedem Menschen, der dort war, eine Idee gibt, die er anders gemacht hat nach dem Besuch, ne? Das ist ja schon, wäre ja schon toll.
Genau. Und wenn es das eine Würstchen ist, das man halt dann nicht mehr isst.
Genau. Was wäre dein Wunsch, wenn du irgendwann mal vielleicht Enkelkinder hast und wir sprechen uns nochmal in 30 Jahren wieder, 30, 40 Jahren. Was wäre dein Wunsch? wie die Welt dann ist.
Also im Grunde genommen würde ich mir wünschen, dass schon jetzt das Thema deutlich ernster genommen wird. Also ich habe, wer sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt, der weiß, dass die Perspektive einfach rein klimatisch gesehen wirklich nicht gut ist. Sie wird aber nur gut sein, wenn wir uns alle auf den Weg machen und alle unseren Teil dazu beitragen und auch Veränderung zulassen. Sonst haben wir schlechte Aussichten und dazu gibt es ja inzwischen auch genügend Literatur. Und ich persönlich habe jetzt 3 Kinder und ich habe manchmal schon auch ein bisschen Sorge, was ist denn, wenn meine Kinder dann auch wieder Kinder haben? Und wie leben die dann? Und das macht mir eher große Sorge. Und deswegen engagiere ich mich halt so massiv oder mit so viel Einsatz, weil ich im Grunde genommen möchte, dass meine Kinder und vielleicht irgendwann mal meine Enkelkinder das so gut haben wie ich. Weil, weiß ich, ich kann jetzt ja nicht meckern. Ich hatte ja ein gutes Leben. Mhm. Und ich glaube, je mehr wir uns als Gemeinschaft verstehen und auch als Eltern, die, sagen wir, ihre Kinder ja lieben und denen auch ein gutes Leben wünschen, umso mehr müssten wir uns eigentlich auch in diesem Thema wiederfinden, dass es sich lohnt, da die Ärmel hochzukrempeln.
Wenn jetzt Familien zuhören, die sagen, ja, ich beschäftige mich eigentlich auch, wollen wir doch schon länger was ändern, aber wir kommen nicht in die Puschen. Wo könnte man anfangen? Vielleicht so 1, 2, 3 Sachen, wo jeder vielleicht einfach etwas verändern könnte, aus deiner Sicht.
Ich glaube, das ist das tägliche Mobilitätsverhalten. Also da finde ich, spielt wirklich die Macht der Gewohnheit spielt eine Riesenrolle. Also das wird ja auch mal rauf und runter diskutiert, wofür man das Auto alles noch so braucht. Und ich glaube, da muss jeder mit sich einmal ehrlich ins Gericht gehen und sagen, welche Strecken kann ich auch anders machen? Und kann ich vielleicht ein Auto mir mit jemandem teilen? Also viele Familien haben möglicherweise ein zweites Auto, das aber einen großen Teil einfach rumsteht. Und ich finde das immer ganz schwer, was ich ja zu dir schon am Anfang gesagt habe, jetzt dir zu sagen, was ich doof finde an deinem Leben oder sowas. Mhm. Sondern ich finde, da muss einfach jeder einmal so einen Schritt zurückgehen und überlegen, so, was ist jetzt mein Beitrag? Und ich möchte einfach in 10 oder in 20 Jahren oder auch in 30 Jahren möchte ich irgendwie mich im Spiegel angucken und mir sagen, ich habe das getan, was ich konnte. Und ich kann ja auch nicht alles tun. Aber das, was ich getan habe, das, was ich konnte, das habe ich gemacht. Und ich glaube, diesen Gedanken, den muss man in sein Leben integrieren. Und das ist, dass wir alle in Urlaub fahren, alles gut und schön. Aber man muss sich vielleicht auch immer überlegen, muss ich jedes Jahr in Urlaub fliegen? Muss ich 3-mal im Jahr in Urlaub fliegen? Muss ich die Kreuzfahrt machen? Oder kann ich auch etwas in meinem Umfeld machen, was genauso schön ist, was ich genauso genießen kann? Das ist... Wenn du fragst immer, was kann ich so machen? Ich kann immer, was ich einkaufe, ich kann mir das immer 2-mal überlegen. Wenn ich etwas gekauft habe, muss ich es wegschmeißen oder kann ich es nochmal benutzen, kann ich es verschenken, kann ich es heil machen? Und das ist sind so viele Dinge in meinem, wenn ich von morgens aufstehe, bis ich abends ins Bett gehe, wo ich meinen kleinen Beitrag leisten kann. Und das ist halt dieses Individuelle, aber das Wichtigste ist einfach, dass man auch seine Stimme erhebt und das auch mal einfach deutlich sagt, wenn man mal etwas auch nicht gut findet. Also ich habe hier so eine meiner Karten, die ich bei mir immer so liegen habe, ist, wir sollten öfters einen Mutausbruch haben. Mhm. Und das ist dann zum Beispiel auch mal zu sagen, ja, hört sich dann, warum gibt es nicht mal einen fleischfreien Tag bei uns in der Kantine? Oder warum haben wir immer noch Plastikbecher, aus denen wir hier jeden Tag Kaffee trinken? Warum nehme ich meinen Coffee-to-go-Becher nie mit? Ich kann immer meinen Mehrwegbecher mitnehmen. Das sind diese kleinen Sachen. Und da kann man sicher seine eigenen Challenges auch so setzen. Da gibt es auch genügend Apps, die einen da inzwischen so durchbegleiten. Ja, aber als einfach so ins Gespräch zu kommen, in die Diskussion zu kommen, das ist halt auch unser Klimafestival sehr gut geeignet, um da einfach mal in diesen Austausch und in die Ermutigung zu kommen.
Christiane Gregor, vielen, vielen Dank für die tolle Motivation und das wirklich tolle und beeindruckende Engagement, was du und mit deinem Festival, was ihr geschaffen habt und schafft. Also Hut ab und vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, meldet euch gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über nette Kommentare und Sternchen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, meldet euch auch gerne. Habt einen schönen Tag und Familien und vor allem die Mamas bitte niemals vergessen. Ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.